Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Professor Dr. Jasmin Weiß. Sie ist Professorin für BWL an der Technischen Hochschule Nürnberg, Expertin für die Themen Future Skills, Future of Work sowie digitale Bildung. Und sie ist mehrfache Aufsichtsrätin, Politikberaterin und Gründerin des Startups Yuloa. Sie untersucht die konkreten Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt, wie sich Anforderungsprofile für Mitarbeiter und Führungskräfte verändern und was sich daraus ableiten lässt für die Future Skills und Future Jobs. Sie ist Mitglied in den Aufsichtsräten von United Internet, Zeppelin, Neue Bayerische Beamtenversicherung und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels sowie im Strategiebeirat von BLG Logistics. 2014 wurde sie von der Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Innovationssteuerkreis der Bundesregierung und vom Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in den Außenwirtschaftsbereitschaft des Bundeswirtschaftsministeriums berufen. Sie wurde im Jahr 2017 vom Wirtschaftsmagazin Kapital zu den Top 40 unter 40 in Wissenschaft und Gesellschaft ausgezeichnet. Laut dem Wirtschaftsmagazin Strive zählt sie zu den Top 10 der weiblichen Business-Influencer im Bereich Digitalisierung. Vom Business-Netzwerk LinkedIn wurde sie 2019 als Top Voice für den deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Und zuvor hat sie so ein paar kleine Nebentätigkeiten gehabt. Na, Scherz beiseite, sie war HR-Managerin der BMW-Gruppe für China, Personalreferentin für obere Führungspositionen bei E.ON, Business Analyst Strategy Consulting bei Accenture auf den internationalen Beratungsprojekten in Deutschland, Schweiz, Frankreich, Spanien und USA. Fragt man Jasmin zur Zukunft, sagt sie, der beste Weg, sich in die Zukunft zu verlieben, ist sie zu gestalten. Dafür braucht es die passenden Future Skills. Und Jasmin hat auch ein kleines Geheimnis. Sie hat sich früher für ganz durchsetzungsstark gehalten. Und dann bekam sie zwei Töchter und ist sich nicht mehr sicher, wer zu Hause durchsetzungsstark ist. Herzlich willkommen, liebe Jasmin.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Also erstmal nach dem Lebenslauf, man muss sich einfach fragen, hast du überhaupt Freizeit? Und wenn ja, was machst du damit?
Ich hatte mal mehr Freizeit. Das hat sich gerade geändert, aber ich weiß, es ist eine Phase, solange Kinder so klein sind, ist das einfach so, dass man ein Stück weit zurückstecken muss. Aber ich weiß, es wird auch wieder anders. Und das Gute ist, ich liebe meinen Job und kann die Zeit, während ich arbeite, auch richtig gut genießen.
Super. Und du bist ja also Mutter von zwei Töchtern. Und da wäre jetzt die Frage, was hat dich am meisten überrascht am Muttersein? Und welche Zukunftsskills haben deine Töchter dir beigebracht?
Da lerne ich jeden Tag und wachse daran, diese Aufgabe des Elternseins zu erfüllen, weil ich glaube, es ist der wichtigste Job der Welt, auch der einzige Job, in dem man nicht zu ersetzen ist. Was mich am Muttersein überrascht hat, ist, dass ich alles, was ich mir vorher überlegt habe, vor der Geburt meiner ersten Tochter in die Tonne kloppen konnte, weil das Empfinden, wenn dann ein Kind auf der Welt ist, ein völlig anderes ist. Und man ist ständig am Reorganisieren, am Orchestrieren, am Improvisieren, am Abwägen. Und das ist keine leichte Aufgabe, aber ich könnte vielen Arbeitgebern sagen, stellt berufstätige Mütter ein, die haben das Organisieren und das Priorisieren richtig, richtig gut gelernt.
Das hört sich richtig toll. Improvisation ist ja auch also ein Top-Zukunftsskill, habe ich mir sagen lassen. Also denke ich auch, das ist auch so. Dein Startup, ich lasse dich ja also auch erzählen, wie es richtig heißt. Also, was genau macht dein Startup?
Es ist ein Social Startup, das heißt Yuloa. Und dieses Startup ist entstanden aus einer persönlichen Geschichte heraus, dass ich damals, als ich mit dem Studium fertig geworden bin, das Gefühl hatte, jetzt hast du einen akademischen Abschluss in der Hand und keine Ahnung, was du machen willst. Und ich bin mit dem Studium 2001 fertig geworden. Inzwischen hat sich der Arbeitsmarkt rasant weiterentwickelt. Es sind so viele neue Jobprofile, neue Berufsbilder entstanden. Die Anforderungen haben sich verändert. Und ich habe gemerkt, dass die ohnehin schon schwierige Entscheidung, für welchen Weg sich ein junger Mensch entscheidet, noch schwieriger geworden ist, weil das erfahrungsbasierte Wissen, was man vielleicht von den eigenen Eltern mitbekommt, aus dem persönlichen Umfeld, aber auch von Lehrern und Professoren, die können aus der eigenen Erfahrung heraus nicht mehr unbedingt gut beraten, was denn aussichtsreiche Karrieren der Zukunft sind, vor allem auch, weil Karrieren in Zukunft auch völlig anders verlaufen werden. Und mit dem Startup Yoloa helfen wir jungen Menschen, aber nicht nur jungen Menschen, sondern eigentlich jedem Menschen, der Lust drauf hat, sich selber beruflich neu zu erfinden, sich zum einen besser kennenzulernen, also was will ich selber, um dann ein besseres Gespür dafür zu bekommen, wie entwickelt sich eigentlich der Arbeitsmarkt der Zukunft und wo entstehen gerade durch die Digitalisierung ganz spannende neue Chancen, in die man sich einbringen kann.
Ja, gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung, der digitalen Transformation, was ist denn so deine Empfehlung an junge Menschen? Man hört ja sehr unterschiedliche Dinge, auf was man sich fokussieren soll und man soll die technischen Themen verstehen und man muss international unterwegs sein, aber irgendwie auch seinem Herz folgen und dies und jenes und diszipliniert sein. Wir sind ja so in so einer Beratungsgesellschaft. Überall, wo man hinklickt, kriegt man die Top 5 und Top 10 Listen, was man denn alles zu tun hat. Was sind denn so deine Gedanken dazu, was wir heute den ganz Jungen mitgeben sollten?
Also ich glaube ohnehin, dass man sich zurückhalten sollte zu beraten, sondern man sollte die richtigen Fragen stellen den jungen Leuten und sie dazu anregen, sich selbst die Antworten zu geben und sie dazu zu befähigen, also das vorweggestellt. Zum anderen glaube ich, dass man sich inzwischen sehr holistisch darauf vorbereiten muss, wenn man sagen will, ich will die Welt, in der ich mal leben will, aktiv mitgestalten und ich will sie grundsätzlich auch verstehen, um mich dort verantwortungsvoll und auch gesund in einer immer anspruchsvoller werdenden Welt zu bewegen. Und ich glaube, das haben uns die letzten 2,5 Jahre gezeigt, dass inzwischen Krisen und Transformation nicht mehr Ausnahmezustände sind, sondern Dauerzustände. Und das führt dazu, dass die Welt, in der junge Menschen sich bewegen werden, auch meine eigenen Kinder, also in der Kindererziehung berücksichtige ich es auch, dass es eine instabile Welt sein wird. Und je instabiler die Welt da draußen ist, desto stabiler muss ich selbst sein. Und natürlich, und Philipp, da hast du völlig recht, natürlich plädieren ganz viele Experten, inklusive mir, dafür, dass wir unsere Digitalkompetenz von Beginn an stärken müssen, dass IT-Kompetenz als Grundlagenkompetenz, egal welchen Berufsweg ich später einschlagen werde, eine bedeutende Rolle spielt. Aber zunächst einmal finde ich es ganz wichtig, dass wir jungen Leuten die Skills und ehrlich gesagt auch das Mindset mitbringen, um in sich selbst zu ruhen. Diese innere Stabilität in einer immer instabiler werdenden Welt halte ich für ganz, ganz wichtig. Das Zweite, was ich jungen Leuten auch immer mit auf den Weg gebe, je digitalisierter die Welt da draußen wird, und das wird sie, desto menschlicher müssen wir werden, desto menschlicher müssen wir im Umgang miteinander und dann später im Berufsleben, im Umgang mit unseren Kollegen, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Partnern, mit unseren Kunden selbstverständlich, also diese menschliche Kompetenz, die wird immer von Bedeutung bleiben, egal wie digitalisiert die Welt da draußen ist.
Haben wir uns da vielleicht in den letzten Jahren zu sehr versteift auf diese, ja, sag mal, auf diese typischen Kompetenzen zu gucken und diese klar erlernbaren, anstatt vielleicht zu sagen, naja, es geht vielleicht vielmehr darum, so grundlegende Meta-Skills zu haben, also im Bereich Neugier und Offenheit und dass man mit sich selber im Reinen ist, dass man da auch, dass man achtsam ist, dass man einfach diese Basics, vielleicht sogar auch diese Kardinalstugenden wieder mehr in den Mittelpunkt rutscht, um damit dann letztlich auch diese sehr wechselhaften Skills, die sich ja in den nächsten Jahrzehnten auch weiter wieder verändern werden, immer kontinuierlich erlernen kann. Ist das vielleicht irgendwie etwas, wo wir mehr Augenmerk drauflegen sollten?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, wir müssen ein Augenmerk auf die Skills legen, die eine gewisse Zeitbeständigkeit haben, weil das gibt uns ja Sicherheit. Also wir wissen, dass Fachkompetenzen immer wieder erneuert werden müssen und das ist auch ganz wichtig. Aber es gibt eben Metakompetenzen, die mir helfen, trotz dieser ganzen Veränderungen. Und ich habe vorhin gesagt, Transformation wird ein Dauerzustand werden, die uns diese Transformationskompetenz geben. Und das ist Lernfähigkeit, das ist Anpassungsfähigkeit, Problemlösungskompetenz, die Fähigkeit, mit Ambiguität und Unsicherheit umzugehen und sich trotzdem wohlzufühlen.
Resilienz wahrscheinlich.
Resilienz, absolut, absolut. Und ich glaube, dass diese Skills, und du hast ja einige von denen auch eben genannt, wir gehen fälschlicherweise davon aus, dass wir diese Skills alle besitzen. Also wir gehen davon aus, ich kann Probleme lösen. Wir gehen davon aus, irgendwie kann ich mit Unsicherheit umgehen. Ich gehe davon aus, dass ich lernfähig bin. Aber das sind eben Fähigkeiten, die genauso trainiert werden müssen wie alle anderen Fähigkeiten auch. Und ich werde besser, indem ich diese Fähigkeiten trainiere. Und deswegen muss ich gerade auch diese Metakompetenzen und auch alles, was so um das Thema Sozialkompetenz, was darunter subsumiert wird, das muss ich auch stärken, ganz gezielt.
Sehr, sehr spannend. Das heißt also, die größten Digital Skills, die man braucht, sind gar nicht digital, richtig?
Ja, so würde ich es nicht formulieren. Ich würde sagen, also ich formuliere Digitalkompetenz ja sehr weit. Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Definitionen. Und für mich ist Digitalkompetenz die Summe an Fähigkeiten, die mir helfen, in einer digital vernetzten Welt mich zurechtzufinden. Und ein großer Bestandteil von dieser Digitalkompetenz sind eben nicht technologische Fähigkeiten, das sind sie eben auch, aber es sind gerade auch Fähigkeiten, die mir helfen, einen stabilen Stand in einer instabilen Welt zu bewahren. Und dazu gehört, Philipp hat es gerade angesprochen, Achtsamkeit, dazu gehört Selbstkompetenz, die Fähigkeit, sich selber zu reflektieren, die Fähigkeit zu lernen, sich anzupassen, auch Freude am Lernen zu haben, neugierig zu bleiben, offen zu bleiben. All das gehört für mich zur Digitalkompetenz ganz, ganz wesentlich dazu.
Ich darf wie du auch im Aufsichtsratsgremium dafür sorgen, dass digitale Kompetenz eine Rolle spielt. Ich habe ein Mandat bei einem beim weltgrößten Hopfenhändler Bart Haas, also ein sehr traditionelles Umfeld. Ich habe gesehen, du bist auch in einer Branche unterwegs, wo es auch wahrscheinlich tendenziell schon noch ein bisschen traditionell hier und da zugeht. Welche Rolle hat aus deiner Sicht digitale Kompetenz für die Aufsichtsratsgremien? Mein Gefühl ist, dass es da noch sehr, sehr viel Luft nach oben gibt. Einfach auch deswegen, weil natürlich die Durchschnittsalter in den Aufsichtsratsgremien im deutschsprachigen Raum immer noch sehr, sehr hoch sind. Ausnahmen bestätigen die Regel glücklicherweise. Wie siehst du das? Wo siehst du da den Hebel und warum tun sich auch Aufsichtsräte mit dem Digitalthema nach wie vor so schwer?
Also ich persönlich kenne extrem digital kompetente Aufsichtsräte. Also und ich würde es auch nicht am Alter festmachen, sondern es ist eine Frage der Haltung. Und ich glaube schon, dass wir in Summe über die Aufsichtsratsgremien in Deutschland hinweg grundsätzlich mal Aufholbedarf haben, was das Thema Digitalkompetenz betrifft. Und ich halte das auch für ganz, ganz wichtig. Im Aufsichtsrat hat man ja die Aufgabe, zum einen die Geschäftsführung, den Vorstand zu beaufsichtigen und zum anderen zu beraten. Und ich frage mich, nahezu alle Unternehmen unterliegen dem digitalen Transformationsprozess, wie man diese Aufgaben wahrnehmen möchte, wenn keine Digitalkompetenz oder nicht ausreichend Digitalkompetenz in dem Gremium vorhanden ist.
Glaubst du, dass wir da auch eine andere Lernkultur vielleicht brauchen? Also mit unserem Unternehmen beraten wir sehr, sehr viele Vorstände und Geschäftsführer und da gibt es schon noch Personen, die sich schwer tun, einerseits die Zeit zu finden für Weiterbildung, für kontinuierliches Lernen und teilweise ist schon auch noch so ein bisschen die Mentalität, naja, ich bin auf dieser Ebene, da ist das vielleicht nicht mehr, ist das vielleicht nicht so entscheidend, ja, ich bin da schon relativ weit. Also ich finde so ein bisschen, da fehlt es auch noch ein bisschen an der Lernkultur in diesen Umfeldern. Wie sind da deine Erfahrungen? Wie wichtig ist das aus deiner Sicht?
Total wichtig. Also zum einen muss ich mir die Zeit nehmen, weil wir haben ja alle 24 Stunden. Das ist dann eine Sache der Priorisierung. Ja, ich muss mir die Zeit fürs Lernen nehmen. Das ist ganz wichtig und das hört bei keiner Karrierestufe auf, weil sonst ist die Karriere vorbei. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass wir viel mehr kulturell in Deutschland so ein Mindset brauchen, dass Anfänger sein auch sexy sein kann. Und wir haben uns irgendwie so angewöhnt, dass viele Menschen glauben, dass sie an Autorität verlieren, wenn sie zugeben, dass sie in bestimmten Gebieten Anfänger sind. Und das hält sie ein Stück weit davon ab, zum einen offene Fragen zu stellen, weil sie ja damit letztendlich auch offenbaren können, dass sie bestimmte Dinge nicht wissen. Und dann eben auch zu sagen, ich habe Weiterbildungsbedarf und zwar in den und den Gebieten und da werde ich Anfänger sein. Und ich glaube, das müssen wir ändern. Und ich selber habe mir angewöhnt, sehr offen darüber zu sprechen, wenn ich etwas nicht weiß. Ich habe sehr offen, ich diskutiere das eben auch sehr offen und sage, ich habe Weiterbildungsbedarf in dem und dem Gebiet. Und ich glaube, wenn das mehr Leute machen, so können wir schlussendlich dann auch eine Kultur verändern. Weil persönlich habe ich bislang noch nicht die Erfahrung gemacht, damit an Autorität verloren zu haben.
Genau.
Weil ich sage, Jetzt besuche ich einen Grundlagenkurs beispielsweise in künstlicher Intelligenz, weil ich das Gefühl habe, ich habe das noch nicht so verstanden, wie ich es gerne verstehen würde. Und das ist eben nicht uncool, sondern gehört zu einem Aufgabenprofil auch von einer Aufsichtsrätin dazu.
Absolut.
Sehr, sehr spannend, dass sie das dann auch, also die Leader diesen Weg ja auch als Role Model gehen müssen. Was sind also deiner Meinung nach die Eigenschaften eines richtig guten Digital Leaders oder einer richtig guten Digital Leaderin?
Also allen voran, und das ist wirklich, glaube ich, die Grundlage, weil sie abstrahlt auf andere Eigenschaften, ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, richtig gut zuzuhören. Also Hardcore Listening zu betreiben, und zwar unabhängig davon, wie weit man gekommen ist. Und ich habe in vielen Situationen Menschen, auch eindrucksvolle Menschen erlebt, die waren im Sendemodus und diesen Modus beherrschen sie exzellent. Aber sie haben dann ein Stück weit verlernt, wie wichtig es ist und by the way auch wie wertschätzend es ist, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, um da auch wirklich richtig, richtig gut zuzuhören. Und ich frage mich immer, wie bildet ihr euch weiter? Wo ist euer Korrektiv? Wo holt ihr euch neue Impulse in einer so komplexen, schnell veränderlichen Welt, wenn ihr nicht mehr bereit seid oder in der Lage seid, richtig gut zuzuhören? Und das ist für mich so die Kernkompetenz eines richtig guten Digital Leaders, zuzuhören, offen zu bleiben und sich auch selber in Frage zu stellen. Also ich finde, das hängt ja mit dem Thema Zuhören zusammen. Die Bereitschaft, auch mal von Positionen, die man vielleicht jahrelang vertreten hat, von Verhaltens- und Denkweisen, die man jahrelang auch sehr erfolgreich praktiziert hat, sich davon loszusagen, eben weil man richtig gut zugehört hat, reflektiert hat und gesagt hat, so, und da muss ich mich eben auch selber verändern. Und der härteste Transformationsprozess aus meiner Sicht ist der persönliche Transformationsprozess.
Ja. Das ist sehr, sehr wahr. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt in vielen Bereichen. Nur ich glaube, wir müssen es dann einfach auch zulassen, das mal zuzugeben, wie du schon so schon gerade gesagt hast, ne? Dass das eben auch, wenn man sich eingesteht, vielleicht bestimmte Dinge zu korrigieren, dass das ja nicht ein Fehler ist, sondern man hat halt dazugelernt. Ist halt gesellschaftlich immer noch so ein bisschen stigmatisiert. Man ist das Fähnchen im Wind. Man hat keine Prinzipien. Wenn man dann irgendwie gewisse Dinge verändert, braucht vielleicht dann auch so ein bisschen ein gesellschaftliches Umdenken, damit wir in diese Richtung gehen können.
Unbedingt. Also ich habe das ganz oft hab ich beobachtet, als wir jetzt die letzten 2,5 Jahre mit dieser ständig veränderlichen Datenlage zum Coronavirus, ja, wie die Gesellschaft dazu geneigt hat, sowohl Virologen als auch Politiker abzuwatschen, die dann aufgrund einer veränderten Datenlage auf einmal anders entscheiden mussten. Und ich habe mir gedacht, das ist doch selbstverständlich, dass man, wenn sich die Datenlage verändert hat, sich jetzt hinstellen muss und sagen muss, jetzt müssen wir die Entscheidung, die vor 3 Monaten angemessen erschien, jetzt wieder revidieren. Und wenn wir das gesellschaftlich vorleben, dass die Leute abgewatscht werden, die dann ihre Haltung überdacht haben, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass sehr, sehr viele Führungskräfte immer noch sozusagen so denken, sich so verhalten, Annahmen vertreten, die eigentlich überholt sind.
Das ist auch sehr, sehr interessant. Also interessant ist auch, dass du hast ja gesagt, also man braucht eine gewisse Stabilität, eine innere Stabilität für die Zukunft. Jetzt gibt es ja auch ein Job-Futuromat von der Bundesagentur für Arbeit. Wenn man dann auch seinen eigenen Job da reingibt, dann sieht man ja auch also einiges, was sich verändern wird. Philipp und ich haben uns den Spaß erlaubt. Wir haben den Job Professorin da eingegeben.
Ja, das war in meinen Vorlesungen. Zu dem
gehe ich nicht aus, ja. Und da kam dabei raus, im Moment alles Paletti, aber aufpassen, in Zukunft könnten die Roboter übernehmen. Siehst du Roboter erstens irgendwann mal Professoren werden? Und zweitens, wie sollten Menschen da mit diesen Aussagen umgehen, dass der eigene Job wirklich dann wackelig wird? So empfindet man das in dem Moment, wo man das da eingibt und sich derart verändert.
Also ich benutze diesen Futuromaten auch zusammen mit meinen Studierenden. Und ich leite eine ganz andere Message ab und nämlich nicht Vorsicht, Vorsicht, mein Job wird irgendwann mal durch Roboter oder ne, durch automatisierte Tätigkeiten ersetzt werden, sondern ich sehe hier eine Riesenchance, mein Aufgabenprofil positiv zu verändern und in eine neue Arbeitsteilung mit Robotern oder eben generell mit Technologie einzugehen. Ich persönlich, und das haben uns auch die letzten 2,5 Jahre gezeigt, finde es inzwischen richtig gut, dass bestimmte Vorlesungen, zum Beispiel Grundlagenvorlesungen, die nehme ich einmal vernünftig auf und dann kann ich skalieren. Dann können sie immer wieder gezeigt werden. Und die freigespielte Zeit ist jetzt nicht so, dass ich dann Angst habe, dass ich jetzt in Zukunft meinen Job verliere, sondern ich freue mich, dass ich die freigespielte Zeit endlich für Aufgaben wahrnehmen kann, wo ich individueller mit meinen Studierenden arbeiten kann, dass ich mich in One-on-One-Sessions mit ihnen zusammensetzen kann, individuelle Fragen klären kann, hoffentlich auch inspirieren kann, viel persönlichere Gespräche führen kann. Ganz oft in den letzten 2,5 Jahren habe ich gemerkt, wie viele meiner Studierenden Ängste haben. Berufsängste, Prüfungsängste, Gefühle von Vereinsamung. Und dafür müssen wir aus meiner Sicht uns als Professoren auch Zeit nehmen können. Und wie schön ist es doch, dass ich bestimmte Arbeitsschritte aus meinem Tätigkeitsprofil digitalisieren und skalieren kann und genau dafür Zeit habe. Und ich sehe das in so vielen anderen Jobprofilen auch, beispielsweise bei Ärzten, also in der Radiologie, mit der künstlichen Intelligenz. Große Teile sagen wir mal, des Screenings, der Diagnose, in Zukunft auch der Therapieentwicklung übernehmen kann, dann hat eben der Arzt mit seiner Sozialkompetenz auch hoffentlich die Zeit, sich wirklich um den Patienten zu kümmern, um die Angehörigen gute Gespräche zu führen. Und mir wäre es auch lieber, wenn wir diese Botschaft viel mehr in der Öffentlichkeit diskutieren und nicht immer so Angst machen vor dem, was kommt.
Also mehr Optimismus, mehr positive Chancenorientierung, das sehe ich exakt genauso. Glaube ich, gerade für Deutschland ist das immer wieder ein Thema. Wenn wir uns jetzt das so überlegen, wie du das gerade beschrieben hast, in Bezug auf die Medizin, in Bezug auf Academia, dann würde das ja natürlich auch voraussetzen, dass wir sehr viele strukturelle Veränderungen vornehmen müssen, auch andere KPIs, was messen wir als Output, was messen wir an Erfolg. Ich persönlich sehe da noch relativ viel Handlungsbedarf. Wir versuchen sozusagen Dinge zu verändern, aber innerhalb der bestehenden Strukturen. Was sind deine Gedanken dazu? Also gerade auch so die Erfolgsmessung. Wann ist man denn erfolgreich und was generiert man an Output? Sollten wir da nicht auch mal ein bisschen progressiver denken und Dinge in Frage stellen, die ja teilweise Jahrzehnte hergebracht sind und auf das, was wir heute tun, gar nicht mehr richtig passen?
Da stimme ich dir absolut zu. Also wir dürfen jetzt nicht anfangen, an einzelnen Schrauben zu drehen und wir lassen Strukturen und das System letztendlich unverändert. Ich glaube, dann gelingt uns der große Sprung nach vorne nicht und ich glaube auch nicht, dass das zielführend ist. Ich glaube grundsätzlich, dass wir jetzt ein ganz gutes Momentum haben für auch strukturelle Veränderungen, weil in Zeiten von Krise und Veränderung sind unsere Routinen ohnehin durchbrochen. Und wir haben uns die letzten zwei Jahre bewiesen, dass wir Dinge mal grundsätzlich anders machen können, an denen wir vorher auch nur inkrementell herumgeschraubt haben und nicht Dinge wirklich grundsätzlich mal verändert haben. Ich glaube, jetzt ist ein ganz gutes Zeitfenster dafür.
Das bedeutet letztlich aber auch, dass sozusagen die Entscheiderinnen und Entscheider, die sozusagen auch solche Strukturen festlegen, ich denke hier gerade auch an die Institutionen, an die Politik, bin selber ein bisschen politisch involviert, natürlich ausreichend Digitalkompetenz haben. Ich auch sehe das ein wenig kritisch hier und da, gibt natürlich auch ganz tolle Ausnahmen, gar keine Frage. Aber warum tun sich gerade auch diejenigen, die eben Gesetze machen, die sozusagen organisatorische Strukturen festlegen, so schwierig, diese digitale Welt zu verstehen? Weil manchmal fragt man sich ja schon, wenn man diese Entscheidung so trifft, dann hat man, glaube ich, noch nicht so richtig diese Ganzheitlichkeit verstanden. Was sind da deine Gedanken dazu?
Da stimme ich dir grundsätzlich zu und ich glaube, wir müssen, was uns helfen würde in Deutschland, wäre, wenn wir grundsätzlich mehr Quereinsteiger in die unterschiedlichen Sektoren zulassen und auch akzeptieren, wertschätzen und ihnen dann zuhören würden. Also nicht nur Berufspolitiker, die dann ab einem bestimmten Zeitpunkt ausschließlich in der Politik arbeiten. Ich glaube, da wäre es gut, wenn wir in den Ministerien, vielleicht auch auf Ministerebene, Quereinsteiger aus anderen Sektoren, insbesondere aus der Wirtschaft, zulassen würden und umgekehrt auch. Und ich glaube, das würde helfen, dass, wenn dann Entscheidungen gefällt werden, zum Beispiel auf politischer Ebene, das viel mehr berücksichtigt wird. Was hat das denn für konkrete Implikationen und ist das überhaupt zielführend? Ist der Nutzen größer als das, was es an Bürokratie bringt? Ich glaube wirklich, dass wir da durchlässiger werden müssen und solche Leute nicht als exotisch empfinden, die solche Karrieren anstreben, sondern das viel, viel mehr fördern sollten.
Ist da in der Hinsicht unser Bildungssystem durchlässig genug aus deiner Sicht?
Du meinst, dass wir sozusagen auch aus der akademischen Welt in die Wirtschaft uns zurückwenden?
Zum Beispiel und auch, sagen wir mal, crossfunktional aus der einen Disziplin in die andere Disziplin. Also gerade die Politik ist ja sehr juristengetrieben und das sind halt auch die Jobanforderungen einfach auch immer darauf zugeschnitten beispielsweise. Also ist die Durchgängigkeit zwischen den einzelnen Silos und Domänen da ausreichend gut?
Nein, da haben wir noch einen Weg zu gehen. Also ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass wir fakultätsübergreifend und damit interdisziplinär ausbilden würden. In der Praxis treffen die Leute sowieso wieder aufeinander.
Ja.
Gerade die Juristen angesprochen. Auch in der Rechtsprechung brauchen wir Leute, die nicht nur juristisch, sondern auch technologisch am Puls der Zeit sind, weil unsere Gesetzeslage muss sich eben auch den neuen Technologien anpassen. Und hier brauchen wir, und da gibt es ja inzwischen jetzt Studiengänge, die genau das machen, aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass jeder junge Mensch interdisziplinär ausgebildet wird. Und dass es ganz selbstverständlich ist, wenn ich zum Beispiel, ich lehre an der Fakultät Betriebswirtschaft, dass bei mir auch Informatiker sitzen, dass bei mir Geisteswissenschaftler sitzen, dass bei mir Naturwissenschaftler sitzen, aber dass meine Studierenden genauso selbstverständlich Kurse an der Informatikfakultät besuchen. Oder eben bei den Disziplinen, die ich genannt habe, dass das ein Teil unserer Ausbildung wird. Mhm. Ich glaube, wir müssen so ausbilden, wie wir später auch arbeiten werden. Alles andere macht keinen Sinn.
Es ist so, Jasmin, dass die jungen Menschen ja auch vieles verändern können, später auch, vielleicht auch wollen. Wenn du jetzt zurückgucken würdest mit dem Wissen von heute, was würdest du dann dir selber raten, wärst du jetzt eine dieser jungen Menschen, die gerade den Studienweg einschlagen?
Also die gedankliche Übung mache ich tatsächlich ganz oft und ich hätte total Bock darauf, das alles nochmal zu leben, also mit 20 Jahren mehr Erfahrung auf dem Buckel und dann das sozusagen nochmal von vorne machen zu können, hätte ich total Lust drauf. Ich glaube, ich würde mir selber empfehlen, mit einem guten Gefühl bislang unbeschrittene Wege zu laufen. Grundsätzlich habe ich das ja mal gemacht, weil ich so eine Karriere eingeschlagen habe, wo ich mich nicht entschieden habe, arbeite ich in Academia oder arbeite ich in der Wirtschaft. Ich habe gesagt, ich will beides. Und ich habe auch ziemlich erfolgreich ignoriert, wenn Menschen mir gesagt haben, ne, du kannst nicht auf Top-Management-Ebene Karriere machen und gleichzeitig, ne, Kinder haben, habe ich alles ignoriert und trotzdem gemacht. Aber ich hatte immer ein komisches Gefühl dabei, weil ich gedacht habe, ich bin da irgendwie so exotisch unterwegs. Und meinem jüngeren Ich würde ich einfach sagen, das gehört einfach auch dazu. Und die Zukunft entwickelt sich nun mal nicht linear und insofern wird dein Weg ohnehin anders verlaufen als der Weg deiner Eltern beispielsweise und sonstiger Bezugspersonen, die dir wohl, ne, mit viel Wohlwollen versuchen, da ein Stück weit reinzureden, was aber nicht mehr unbedingt in die Zeit passt. Und ich würde meinem Jüngeren ich sagen, trau dich anders zu sein und fühl dich gut dabei.
Jasmin, ich glaube, du machst einen sehr wichtigen Punkt, den ich auch gut nachvollziehen kann. Du sagtest gerade, einerseits, hattest die Ambition, da einfach top zu performen, ganz oben mit dabei zu sein. Gleichzeitig ist dir Familie offensichtlich ja auch von Bedeutung. Das wird ja oftmals so hingestellt, das sind es eben zwei widersprüchliche Themen. Vielleicht sind es die auch manchmal leider, weil es die Gesellschaft nicht so akzeptiert und unterstützt. Was brauchen wir denn noch, dass das einfacher wird, dass man sich eben nicht für entweder oder entscheiden muss, sondern dass man eben Leistung bringt im beruflichen Umfeld, aber eben auch die Möglichkeit hat, eine Familie zu gründen und da einfach auch diesen Teil des Lebens zu genießen. Was sind da deine Erfahrungen? Was hat dir gefehlt? Was würdest du dir wünschen? Was sind deine Vorschläge, um das den jungen Menschen einfacher zu machen?
Also auch da ist wieder die Antwort relativ vielschichtig und wir müssen da strukturell ran. Grundsätzlich glaube ich, und das hat uns jetzt auch die Corona-Pandemie, wo viele Kinder da nicht in die Schulen gehen konnten, gezeigt, dass wie stark noch das tradierte Rollenverständnis in der deutschen Gesellschaft verwurzelt ist. Und ich glaube, wir können nicht einerseits sagen, die Frauen engagieren sich mehr in der Arbeitswelt und machen da durchaus Karriere und tragen verantwortungsvolle Jobs. Und gleichzeitig ist das Rollenmodell noch in unseren Köpfen vielerorts das, was es, ne, früher einmal war, sondern da muss sich eben auch die Rolle des Mannes im Privaten entsprechend weiterentwickeln, wenn die Rolle der Frau immer mehr Verantwortung in der Arbeitswelt vorsieht. Das ist das eine, was ich jetzt gerade aktuell auch persönlich sehr stark merke, wie unzureichend noch tatsächlich die Infrastruktur der Kinderbetreuung ist, und zwar qualitativ und quantitativ. Also viele müssen ja pränatal schon ihr Kind für irgendeine Kita- und Betreuungslösung anmelden, bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist, bevor man überhaupt weiß, wie man sich fühlt, weil man ansonsten rein quantitativ keinen Platz in den großen Ballungsgebieten bekommt. Und wenn man dann einen Platz bekommt, ist es oftmals nicht einmal qualitativ das, was man sich als Eltern wünscht. Jetzt habe ich gerade ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Weltbeste Bildung, wie wir unsere digitale Zukunft sichern. Und für mich war das wirklich herausfordernd, weil ich da einen Sollzustand beschreibe und gleichzeitig den Ist-Zustand hier merke. Unsere ältere Tochter wird jetzt eingeschult. Es gibt keine ausreichend Hortplätze. Es gibt nicht ausreichend Plätze für eine Nachmittagsbetreuung. Das ist reine quantitative Betrachtung. Und wenn man dann doch sich mal die Angebote vor Ort anguckt, stellt man fest, qualitativ im Bereich der digitalen Bildung, was ich so stark in meinem Buch auch postuliere, ist das letztendlich also Wüste. Da ist nichts vorhanden. Und das finde ich unheimlich schade und macht sehr gut ausgebildeten Frauen nicht unbedingt leichter, so in den Job zurückzukehren, wie sie sich das wünschen.
Ja. Eigentlich ja auch paradox, nachdem wir ja doch eigentlich eine Bildungsnation mal waren. Ich hoffe, wir sind es noch ein bisschen, aber ja eigentlich da eine gewisse Tradition ja auch haben. Und es sind ja auch Ressourcen vorhanden, es ist der Wunsch vorhanden. Und man fragt sich dann so ein bisschen, ja, warum ist es so schwierig? Also warum glaubst du, ist es so schwierig? Ich meine, es gibt unzählige Studien, die genau das, was du gerade gesagt hast, auch herausgearbeitet haben, dass es das braucht, dass das auch für den demografischen Wandel sehr wichtig wäre, dass es für die Wettbewerbsfähigkeit sehr wichtig wäre. Es gibt unzählige Daten, die das auch sehr schön zeigen von anderen Ländern, dass diese Effekte dann wirklich erkennbar sind. Woran hakt es? Werden diese Maßnahmen torpediert? Haben es manche dann doch noch nicht verstanden? Wollen sie es nicht verstehen? Also an den Ressourcen kann es ja eigentlich nicht liegen in so einem Land wie Deutschland.
Ja, eigentlich nicht. Momentan merken wir natürlich die Ressourcenknappheit in Form des Fachkräftemangels bei Erziehern, bei Lehrern generell, die überhaupt zu bekommen und dann noch welche, die auch noch digital Kompetenz vermitteln können. Da ist, glaube ich, durchaus ein Thema der knappen Ressourcen. Aber das hätte man ja vorzeitig besser einsteuern können und hoffentlich Talentströme auch dahin lenken, wo die höchste Nachfrage ist. Ich glaube, wir haben in Deutschland einfach die fetten Jahre, die wir hatten nach der Finanzkrise, vor der Corona-Krise, ein Stück weit verbummelt. Mhm. Da hat uns der Erfolg, glaube ich, so recht gegeben, dass wir nicht vorausschauend genug unser Bildungssystem, was ja unseren Erfolg in der Zukunft sichern, so reformiert, so neu aufgestellt haben, dass wir jetzt davon profitieren können. Und die Defizite sind einfach eklatant.
Eigentlich so ein typischer Fehler, der in der Literatur schon so bekannt ist. Na, Innovationsdilemma, man ruht sich auf den Bestehenden aus und versteht nicht, was dann in der Zukunft gebraucht wird. Aber scheint so zu sein.
Es ist ja auch, Jasmin, so mit diesen ganzen Geschichten, wir wissen es jetzt und viele reden ja auch drüber. Und trotzdem, dass wir Corona gehabt haben die letzten paar Jahre, kommt es mir zumindest so vor, als ob es sehr, sehr langsam geht. Also trotzdem, die Digitalisierung in der Bildung selber, in den Schulen. Ich selber habe eine Tochter, die 12 Jahre alt ist und ich sehe, wie wenig dort läuft und auch wie wenig Verständnis dafür da ist, für arbeitenden Eltern. Zum Beispiel die letzten 2 Wochen gibt es keine Ganztagsschule kurz vor den Ferien, weil die keine Hausaufgaben haben. Also genau, die Einstellung ist verquer. Was müssen wir tun, dass es schneller geht?
Also ich glaube, dass in einer komplexen Welt auch Bildung komplex geworden ist. Und was machen wir in der Wirtschaft? Ich komme ja ursprünglich aus der Wirtschaft, wenn eine Aufgabe komplex ist. Ich setze ein diverses und interdisziplinäres Team auf. Und das würde ich mir in der Bildung auch wünschen. Also gerade jetzt, wo der Zeitdruck groß ist, einen großen Sprung nach vorne zu machen, dass wir eben nicht nur auf das klassische Bildungssystem schauen und sagen, bitte vermittelt dort all das, was ein Mensch, der sich aufs Berufsleben vorbereitet oder im Berufsleben am Ball bleiben muss, können muss, sondern ich glaube, wir brauchen ein interdisziplinäres Team aus Akteuren, die zum Beispiel auch die Wirtschaft stärker mit einbezieht, die Zivilgesellschaft stärker mit einbezieht. Ich würde mir zum Beispiel ganz konkret wünschen, dass wir, dass das Unternehmen, egal wie sie das dann labeln, im Rahmen ihrer Corporate Social Responsibility Aktivitäten oder anders, Experten an die Schulen, meinetwegen auch schon an die Kindergärten und später dann an die Hochschulen entsenden, um ganz konkret A, Lust zu machen auf neu entstehende Berufsbilder mit ganz konkreten Anwendungsbeispielen, also Use Cases kommen, in das in einer Anwendungsnähe vermitteln, was ein Lehrer, auch ein Hochschullehrer in dieser Form gar nicht kann. Und dass junge Menschen angezündet werden, also dass sie im Idealfall eine Sehnsucht entwickeln, sich mit solchen Themen wie Cybersecurity, mit solchen Themen wie künstliche Intelligenz, mit solchen Themen wie State-of-the-Art-Softwareentwicklung zu beschäftigen, weil sie eben diese Person so inspirierend und den Use Case so anwendungsnah beziehungsweise mit dem persönlichen Purpose der jungen Menschen im Einklang empfinden. Und ich glaube, so erreichen wir viel mehr, als wenn wir immer nur aufs Bildungssystem gucken und sagen, qualifiziert eure Lehrer, die Lehrer müssen Digitalkompetenz erwerben, damit sie das weitergeben können. Das stimmt, aber wir können nicht alleine drauf warten. Wir brauchen andere Bausteine.
Genau, also kleine Beispiele, klare Beispiele, konkrete Beispiele und vor allen Dingen auch mehr Zusammenarbeit dann zwischen dem ja, institutionellen Bildungssystem und der Wirtschaft. Da gibt es ja leider immer mal wieder auch Vorbehalte. Also leider habe ich das auch an Hochschulen manchmal die Erfahrung gemacht, dass man da schon sehr, sehr zurückhaltend ist, weil man dann Angst hat, dass dann die Unabhängigkeit der Lehre und Forschung gleich da den Bach runtergeht, wo man ja auch sagen muss, nein, das eine muss nicht gleich irgendwie das andere kaputt machen. Lasst uns doch mal die positiven Dinge sehen, anstatt gleich wieder alles kaputt zu reden. Aber da hapert es ja teilweise schon an Kleinigkeiten, um das dann letztlich zu erreichen.
Das ist richtig, aber ich finde, wir sind immer so wahnsinnig gut da drin in unserer deutschen Kultur, ja, aber zu sagen.
Genau.
Und ich würde mir wünschen in den ganzen Diskussionen, dass wir mehr sagen, warum denn eigentlich nicht?
Genau, ja. Also ein sozusagen stärkere Chancenorientierung und der Optimismus und das Positive, was wir vorhin schon herausgearbeitet hatten. Jasmin, sehr, sehr spannend. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Podcast-Folge und wir haben da immer zwei Fragen, die wir all unseren Gästen, die schon in diesen 70 Folgen bei uns waren, gestellt haben. Und ich würde gerne mit der ersten Frage beginnen. Die zweite Frage kommt von Ellen. Ich würde gerne von dir wissen, welche drei Themen für dich in der nächsten Zeit die dringendste Priorität haben. Und du kannst dir ein bisschen aussuchen, auf welcher Flughöhe du das beantwortest, auf makroökonomischer oder sozialer oder ganz persönlich aus deiner eigenen Warte. Was sind denn so die drei Themen, die du als besondere Priorität siehst?
Also aus ganz aktuellem Anlass wünsche ich mir Frieden in Europa. Da habe ich nur leider irgendwie wenig Ideen, wie wir da konkret hinkommen. Ich glaube, der Fachkräftemangel muss absolut zur Chefin und Chefsache gemacht werden, und zwar auf Unternehmensebene, aber insbesondere auch auf volkswirtschaftlicher Ebene. Ich würde mir wünschen, dass Deutschland zum internationalen Talentmagneten wird, weil wir haben gerade da ganz viel Potenzial, uns da viel besser zu positionieren und auch wirklich ein Erfolgsnarrativ zu erzählen, warum es toll ist, in Deutschland zu studieren und hier auch zu bleiben. Das Thema Fachkräftemangel ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, digitale Bildung flächendeckend. Ich spreche auch in meinem Buch von der digitalen Alphabetisierung der Gesellschaft, weil ich glaube, wir hängen gerade sehr, sehr viele Menschen in diesem Land ab. Und die Gesellschaft spaltet sich in die technologisch gebildeten und weniger gebildeten Menschen. Und das führt zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft, was uns nicht gut tut. Und das dritte große Thema, was ich sehe, ist wirklich Nachhaltigkeit so zu vermitteln, dass jedermann diesen mega, mega Trend Nachhaltigkeit, der gekommen ist, um zu bleiben, besser versteht und vor allem auch besser versteht, was jeder Einzelne beitragen kann, dass wir unser Klima schützen und dass wir mit unseren knappen Ressourcen besser umgehen. Es gibt keinen Planeten B und gerade wenn man sehr kleine Kinder selber hat, macht man sich schon zu diesem Thema große Gedanken.
Vielen Dank, Jasmin. Also die letzte Frage, die kommt von mir, die dürfte dir sehr leicht fallen. Also drei Empfehlungen, also zumindest drei Themen empfehlen. Was sollte man unbedingt für die Zukunft lernen?
Lernen. Also wirklich, wie lerne ich persönlich mit meinem persönlichen Lernprofil möglichst effizient und effektiv. Das zweite, sich selber in Frage zu stellen, sich selber zu reflektieren, ohne an innerer Stabilität zu verlieren. Und das dritte, glaube ich, weil ich auch gesagt habe, Krise und Transformation sind Dauerzustand, die persönliche Resilienz stärken und im Sturm das Tanzen zu lernen. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit für die Zukunft.
Ich glaube, das ist genau das Zitat des Podcasts, im Sturm tanzen zu lernen. Das passt wunderbar zu diesen Zeiten. Insofern erstmal ganz herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch und die vielen inspirierenden Aussagen. Und deinerseits hat sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Dankeschön.
Ja, danke an euch beide. Merci.
Ja, Jasmin, auch Dankeschön von mir. Das war das Gespräch mit der Frau, die die Transformation des Ja-Abers in das Warum nicht schaffen möchte, die Sehnsucht der jungen Menschen wecken möchte und im Sturm tanzen möchte. Das war das Gespräch mit Professor Dr. Jasmin Weiß, Professorin für BWL an der Technischen Hochschule Nürnberg, mehrfache Aussichtsrätin, Politikberaterin und Gründerin des Startups Yuloa. Also, und falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Vorschlag haben für jemand, der ebenso spannend ist wie unsere Jasmin heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenz-Podcast können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und diejenigen, die öfters zuhören, wissen es ja, Philipp und ich, wir machen Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kowak.